Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. Mit diesem Podcast bieten wir Menschen im Autismus-Spektrum, deren Familien, PädagogInnen, Fachpersonen und allen anderen Interessierten Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum. Einen besonderen Fokus legen wir auf Kleinkinder im Autismus-Spektrum. Es ist wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Dieser Podcast soll daher keine Therapie ersetzen, sondern grundlegende Informationen und Tipps mit Ihnen teilen, um das Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern. Mein Name ist Naima Gobara, ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein und ich freue mich darauf, in diesem Podcast jede Folge neue Aspekte zum Thema Autismus zusammen mit den verschiedensten InterviewpartnerInnen zu besprechen. In Österreich leben knapp 100.000 Menschen im Autismus-Spektrum. Vom Thema betroffen sind noch deutlich mehr. Auch Familienmitglieder, Schul- und FreizeitfreundInnen und ArbeitskollegInnen. Förderprogramme und Ombudsstellen sind dagegen knapp bemessen. Im Vergleich zu anderen gemeinnützigen Motiven kommt das Thema Autismus in unserer Gesellschaft zu kurz. Es fehlt an Aufklärung, an Debatte, an einer starken Lobby und am positiven Spin. Hier setzen wir an. Das ist das Mission Statement der Cherry Blue Society, einem 2023 gegründeten gemeinnützigen Verein mit dem Ziel, Menschen im Autismus-Spektrum und ihren Familien das Leben zu erleichtern. Ich spreche heute mit den GründerInnen und Vorstandsmitgliedern der Cherry Blue Society, Katharina Eckner und Jana Gille, darüber, was sie dazu bewegt hat, einen Verein für Autismushilfe ins Leben zu rufen, mit welchen Angeboten sie betroffene Familien unterstützen wollen und welche gesellschaftlichen Veränderungen sie sich auch basierend auf persönlichen Erfahrungen für Menschen im Autismus-Spektrum und deren Umfeld wünschen würden. Frau Eckner, Frau Gille, vielen, vielen Dank erstmal, dass Sie heute bei uns sind und sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Können Sie sich vielleicht bei unseren ZuhörerInnen noch einmal kurz selbst vorstellen und erzählen, was Sie dazu bewegt hat, sich mit dem Thema Autismus auseinanderzusetzen und jetzt auch in der bzw. für die Community aktiv zu werden?
Hallo, mein Name ist Jana. Ich habe einen autistischen Sohn, der heißt Finn. Der ist mittlerweile 9 Jahre alt, geht in die 3. Klasse Volksschule. Und so bin ich natürlich als Mutter in diese Thematik hineingerutscht.
Ja, hallo, ich bin die Katharina. Ich bin Mama von 3 Kindern. Meine mittlere Tochter ist frühkindliche Autistin, geht in eine Sonderschule auch, in eine reine Autistenklasse. Diana und ich haben uns kennengelernt im Autismuszentrum über unsere Kinder, weil wir hier Therapie gemacht haben. Und wir haben eines Tages dann die Idee gehabt, mehr draus zu machen, uns dafür zu engagieren, weil wir beide Kämpfertypen sind und uns für andere Mütter, Familien und deren Kinder stark machen wollen.
Und wann bzw. wie ist dann zum ersten Mal die Idee aufgekommen, dieses mehr tun wollen im Rahmen von einem eigenen Verein für Menschen im Autismus-Spektrum und deren Familien umzusetzen?
Also konkret war es so, dass wir uns im Kaffeehaus getroffen haben, weil wir über unsere Kinder gesprochen haben. Und dann habe ich zu Jana gesagt, du, ich habe jetzt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich würde so gern ein Event machen.
Du hast mir gesagt, du möchtest ein Benefizkonzert machen für unseren gemeinsamen Therapeuten von unseren Kindern, für den Clemens. Da möchtest du gern ein Benefizkonzert machen, weil du aus dieser Sparte kommst. So war der Beginn.
Richtig.
Und dann hast du gesagt, und du hast ja früher so viele Events gemacht, dann wir wären doch die ideale Kombi. So hat es begonnen. Und es hat aber eigentlich so begonnen, dass wir dann gesagt haben, warum für einen anderen Verein jetzt dieses Event machen und Werbung und Sponsoring machen. Und dann wissen wir gar nicht, was mit dem Geld passiert. Warum machen wir nicht unseren eigenen Verein? So hat es begonnen.
Genau. Und dann hat jeder so seine Ideen auf den Tisch gelegt und Wünsche. Und so ist das entstanden.
Ja, ich denke, es war, glaube ich, im Februar 2023 war das erste Gespräch. Und im Sommer haben wir dann den Verein gegründet. Und im September hatten wir dann die Vereinsnummer. Dann war es offiziell.
Dann war es fix.
Dann war es fix. Genau.
Wie war die Zeit seitdem für Sie? Also wie ist der Weg von der ersten Idee im Februar 2023 bis heute, also knapp 1,5 Jahre später, für Sie verlaufen?
Also mir macht es wahnsinnig Spaß. Wahnsinnig Spaß. Es ist eine super Aufgabe. Man lernt so spannende Menschen kennen. Es tut gut. Es tut uns beiden gut, weil es auch eine gewisse Aufarbeitung ist. Auch von den letzten Jahren, von unseren Kindern. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, einfach absolut sinnvoll, was weiterzugeben, was zu bewirken. Und wir zwei sind auch extrem zusammengewachsen. Wir sind eigentlich beste Freundinnen geworden dadurch und sind ein gutes Team, weil wir sehr unterschiedliche Typen sind, aber trotzdem innovativ sind und ein ziemliches Feuer haben.
Stimmt.
Da kannst du gar nichts hinzufügen.
Da kann ich gar nichts hinzufügen, geradezu sprachlos. Nein, es war eigentlich ein ziemlich doch geradliniger Weg. Ein spannender Weg, aber doch auch geradlinig. Also wir haben schon eins nach dem anderen gemacht.
Es hat sich konstant gut aufgebaut.
Ja, wir haben allerdings schon versucht, im Gegensatz zu anderen Vereinen, es ein bisschen in die marketingtechnische Richtung zu lenken, eben nicht so sehr ein Verein zu sein, der jetzt Therapeuten oder sonstige Hilfsmöglichkeiten konkret zur Verfügung stellt, sondern eher als Plattform zu nutzen. Wir sind ja jetzt selber keine Therapeuten, wir sind Mütter und Betroffene, aber wir sehen uns eher als Netzwerk.
Als großes Netzwerk.
Als großes Netzwerk für andere Betroffene und als Muntermacher auch und als Lobbyistinnen, aber auch diese Thematik eine gewisse Schwere vielleicht wegzunehmen durch unsere Events. Dass man auch sehen kann, man kann Andersartigkeit feiern. Man muss nicht immer nur das Los dahinter sehen, das schwere Los, sondern auch, was das mit einem oder mit einer Mutter im konkreten Fall macht, was es bewirkt, wie man auch durch sein Kind stärker wird, lernt,
sich verändert
und dadurch auch vielleicht andere mitreißt oder motiviert.
Das hast du super schön gesagt. Und was mir durch die letzten Jahre aufgefallen ist, ich habe immer krampfhaft gesucht, natürlich im Netz, eine Seite oder eine Plattform, die einfach viele Themen, die einen als Mutter von so einem Kind beschäftigen, komprimiert hat. Dass man nicht immer, man hat ja oft auch nicht die Zeit, dass man so viel rumswitcht und sucht, sondern dass man sagt, okay, wo kann ich mit meinem Kind Therapie machen? Wo kann ich zum Beispiel selbst mir Therapie holen, weil es schon erschöpfend sein kann? Was gibt es für Sportmöglichkeiten zum Beispiel mit diesen Kindern? Wie kann ich diese Kinder beschäftigen? Was gibt es für Literatur für die Kinder? Oder auch Ernährung ist ja auch ein großer Punkt. Medizinische Versorgung, all diese Sachen. Und das haben wir uns eben, ist unser Ziel vor allem, dass wir das so abdecken, dass man da weitergeleitet wird, Hilfestellung bekommt oder auch wenn man Probleme hat in öffentlichen Einrichtungen, sprich Kindergärten, Schulen, dass man da gestärkt wird, dass man da nicht alleine durchgehen muss, sondern dass es da jemanden gibt, der einem da durchträgt oder auch Ideen hat, wie man das am besten abhandeln kann. Das war der Wunsch. Ja.
Wie sind Sie auf den Namen Cherry Blue Society gekommen?
Ja, es gab einige Ansätze. Es gab irgendwie das Wort Cherry als Kirsche, das anfangs irgendwie symbolisch für unsere beiden Kinder steht, für die Marie und den Finn, als Kirschpärchen in der Farbe Blau, weil sie eigentlich genauso aussehen wie Kirschen, weil sie genauso süß sind wie Kirschen, aber dann vielleicht doch nicht knallrot sind wie alle Kirschen, sondern blaue Kirschen sind, doch ein bisschen anders sind.
Ja, und blau, weil es die Farbe des Autismus ist.
Weil es auch eine sehr beruhigende Farbe an und für sich ist. Und so kam es zu dem Namen Cherry Blue. Das Logo war dann weitere Weiterentwicklung eigentlich des Buchstabens C mit einem blauen Punkt für die Kirsche. Das C eben von Cherry. Und das C war am Anfang ganz ein normales, rundes C. Aber wir haben es dann zu einem Auge gestreckt.
Ich bin dann gekommen zu dir und habe gesagt, ich möchte gern, dass das ein Auge ist, weil wir die anderen sehen, die Hilfe brauchen. Wie können wir das
richtig
machen? Ja.
Und es hat auch noch die Optik, wie dieses Nasa-Armbandes hat, dieser böse Blick, diese typischen Armbänder, die auch viel in der Türkei und in Griechenland hängen, glaube ich, an den Häusern, um den bösen Blick abzuwehren, weil doch viele Autisten, oder ich habe das oft bei meinem Kind gesehen, schräg angeschaut werden, wenn sie vielleicht sich nicht ganz so verhalten, wie es von der Gesellschaft erwünscht ist, dass man dies entweder halt die Kinder vor dem bösen Blick schützt oder ihnen halt, noch was, es ist ja noch ein Funkeln in diesem Auge, dieses kleine weiße Fleckchen, dieses Funkeln, dieses, weil Funkeln als Funkeln der Hoffnung und der Freude war auch ganz wichtig in diesem Auge verpackt.
Die Cherry Blue Society steht für ein auffallend normales Leben mit Autismus. Sie haben es vorher schon kurz angeschnitten, aber vielleicht können Sie noch mal ausführlicher darauf eingehen, mit welchen Angeboten Sie mit Ihrem Verein Menschen im Autismus-Spektrum und deren Familien unterstützen wollen.
Also wir wollen zum einen unsere Cherry Blue Talks. Das sind Gesprächsrunden, die anfangs jetzt in Wien und Niederösterreich stattfinden, weil das ja unser Einzugsgebiet ist. Das sind Gesprächsnachmittage, meistens mit 3-4 Keynote-Speakern, wie zum Beispiel eben Müttern, Vätern, Therapeuten, Ärzten, Logopäden, Ergopäden, Lehrern, einfach wo Eltern Fragen stellen können, wo Eltern sich informieren können, in jeglicher Art. Also ob es jetzt Eltern sind, die gerade die Diagnose bekommen haben, ob es Eltern sind, die gerade auf eine Diagnose warten und den Eltern gesagt wurde, meistens im Kindergarten, mit dem Kind stimmt was nicht. Vielleicht so als ersten Impuls, was ist das, was kann ich da tun, wer kann mir da helfen? Und natürlich als Networking-Event für Betroffene, um sich mal auszutauschen, um mal vielleicht auch verstanden zu werden von anderen, selbst in dieser Lage seienden Eltern.
Ja, ja, und wir wollen es ja auch so machen bei den Talks. Es möchte nicht jeder persönlich eine Frage vor anderen Leuten stellen. Also wir wollen das dann auch so machen, dass es quasi so ein Kistchen gibt,
wo man Fragetombola.
Wo man das einfach reinwirft und das wird dann gezogen und es wird dann beantwortet, weil ich persönlich glaube, die Menschen oder die Eltern, die die Diagnose erst erfahren haben, die sind in der Schockstarre und die muss man vorsichtig abholen und dass die auch da langsam reinwachsen in dieses Thema. Und die wollen wir alle betreuen sozusagen. Ja. Und wir wollen das gerne halt immer abwechselnd machen. Wir wollen Talks machen, dann wieder Events machen, dass auch eine gewisse Fröhlichkeit reinkommt, dass jetzt nicht immer das Thema auch so eine Schwere hat.
Richtig, ja. Fröhlichkeit, aber auch Aufmerksamkeit und vor allem auch ein gewisses
Aufklärung, ganz wichtig.
Aufklärung, ja. Aber auch Geld, man muss es so sagen, damit wir, also unser Anliegen ist eigentlich, wir wollen diese Events, sind ja meistens Fundraiser-Events, wo man sich eine Karte kauft für ein Konzert, vor Ort dann Essen und Trinken kaufen kann und mit diesem Geld wollen wir dann andere Therapieeinrichtungen
unterstützen.
Und wie schon erwähnt, sind wir natürlich auch immer zur Stelle, wenn irgendjemand Hilfe braucht, sei es jetzt bei der Volksanwaltschaft oder sei es in einem Kindergarten oder bei einem Behördenweg sind wir natürlich auch da.
Stehen wir immer zur Verfügung.
Ja.
Auf der Webseite cherryblue.at, die auch in der Podcast-Beschreibung dieser Folge verlinkt ist, kann man sich schon für Ihren Newsletter anmelden. Für wen ist dieser gedacht und welche Informationen kann man darin in Zukunft erwarten?
Die Zielgruppe sind eigentlich Betroffene, Interessierte, eigentlich alle Menschen, die gerne kurze Geschichten lesen, die vielleicht manchmal auch nicht zu 100% den Autismus abdecken, sondern einfach auch ein bisschen in die Breite gehen.
Also, dass man es auch abwechselnd macht, also auf der einen Seite diese informative Seite und dann ein Newsletter in Form von einer kleinen Geschichte, also immer ein Auszug, entweder von einem Alltag mit unseren Kindern oder wenn sich wer anderer bereitstellt und einfach mal erzählt, wie ein Tagesablauf ist, so dass andere eintauchen können oder sehen können, aha, bei denen ist das so, gibt es da Parallelen, wo ist bei denen der schwere Grad, weil ich langfristig meine Idee war, dass man so die größten gemeinsamen Brennpunkte rausnimmt und die dann bedient. Also wo hat jeder ein ähnliches Problem oder wo sind die größten Hürden mit diesen Kindern und dass wir die Themen dann auch noch stärker angehen und betreuen.
Ja, ich glaube, der Newsletter, ist vielleicht in dem klassischen Sinn, vielleicht ist das Wort Newsletter auch falsch. Ich sehe es ja eher als eine Art kleine Zeitschrift, wo es eben wie in einer Zeitung oder Zeitschrift die verschiedenen Bereiche gibt. Eben wie die persönliche Note, wie eine informative Note, wo man auch eben geben kann, je nach Thematik, die besten Urlaubshotels, die beste Art von Anreise, Problematiken, die jeder hat mit, wie jetzt zum Beispiel im Sommer, was gibt es für gute Sonnencremen, wo das Kind nicht komplett ausflippt, wenn man es einschmiert. Also auch wirklich viele, wie nennt man es, Hacks heutzutage?
Hacks. Gut, ja.
Wie man einfach sich das Leben leichter machen kann.
Ja, oder wo kann ich mit meinem Kind schwimmen gehen, wo nicht so viel los ist?
Richtig.
Wo sind gute Spielplätze, damit man da selber nicht immer durch die Gegend fahren muss und alles raussuchen muss?
Richtig.
Ja.
Also so eine, auch eine Art Infoseite. Wie eine kleine Zeitschrift würde ich es nennen.
Am 5. April 2024 fand in Wien die erste Cherry Blue Night statt, ein Benefizkonzert mit Mitgliedern der Wiener Philharmoniker. Fundraising ist auch eine der Säulen Ihres Vereines. Deswegen meine Frage, wofür sollen gesammelte Gelder verwendet werden? Und gibt es vielleicht auch schon konkrete Pläne für weitere Events, die Sie uns schon verraten dürfen?
Für unseren Talk, wo man ein gewisses Eintrittsgeld zahlen muss, mit diesem Geld wollen wir dann sehr wohl als allererstes natürlich das Geld unserem Therapeuten und mittlerweile auch Freund Clemens Engelhardt und der Achen Noah spenden,
genau,
für eine Tageswerkstätte.
Genau, der ist ja bei uns im Team dabei und deswegen sind die jetzt mal die Ersten, denen wir was sponsern wollen.
Richtig, ja. Das wird dann ab bei den Talks übergeben.
Und dann haben wir geplant, vor Weihnachten etwas zu machen, was ganz was Besonderes. Da wollen wir aber noch nicht zu viel verraten.
Richtig.
Das werden wir dann alles auf unserer Homepage dann zeitgerecht
verkünden.
Aufstellen. Genau.
Und es wird aber schon geben, also der Hauptfundraiser ist immer einmal im Jahr, im April, im Autistenmonat. Den 2. April, den Autistentag, schaffen wir nicht. Geht sich meistens zeitlich nicht aus, weil wir doch einen Freitag wählen für ein Konzert, aber da wird es immer ein Konzert geben.
Ein Benefizkonzert.
In jeglichen musikalischen Richtungen, wie sich das in dem Jahr gerade ergibt. Mit unser Schwerpunkt ist halt auch immer einer speziellen Location, wo vielleicht die Künstler noch nie aufgetreten sind, aber wo auch die Besucher
eine gewisse Atmosphäre
und überrascht werden.
Genau, ja. Und die haben wir schon gefunden.
Die haben wir fürs nächste Jahr schon gefunden,
ja.
Wie können interessierte HörerInnen zukünftig von Ihren Events oder auch von vielleicht Details zu den jetzt angekündigten Events erfahren?
Also erstens mal über die Homepage, dann über Mundpropaganda, dann über Newsletter, die wir machen wollen, dann natürlich über soziale Netzwerke. Facebook haben wir, Instagram ist im Aufbau, dann durch Freunde, Bekannte, die wir haben, die in diesen Bereichen arbeiten, leiten wir das dann auch weiter. So wie wir das auch vor unserem Event gemacht haben im Endeffekt. Ja.
Stimmt.
Das ist nett.
Wir haben ja kein, wir haben ja kein Budget eigentlich für Werbung. Machen wir auch, brauchen wir auch nicht, weil es eigentlich beim ersten Event sehr viel über Mundpropaganda gegangen ist. In diesen Zeiten was Seltenes, aber es hat
gewirkt.
Und
es war auch voll. Also,
es war auch voll.
Ja.
Es, wir waren ja in der Remise, Verkehrsmuseum Remise in Wien, als Auftakt, weil irgendwie diese Thematik mit Straßenbahnen, Autismus stimmig war und die war voll. Also, ja.
Hat das System, so wie wir uns das überlegt haben, funktioniert. Deswegen setzen wir auf das Pferd und werden das so jetzt mal weitermachen.
Richtig.
Obwohl wir uns natürlich freuen würden, wenn mehrere Leute uns noch helfen würden.
Ja, wir suchen immer Volunteers. Ja. Wir suchen für alle Bereiche
Freiwillige. Die einfach Lust haben, da mitzumachen oder auch vielleicht coole Ideen haben, die man mit einbinden kann.
Ja, da sind wir komplett offen.
Genau. Offen auch für Kritik.
Jeder kreative Kopf ist willkommen.
Ja.
Wenn Personen, die uns zuhören, Sie jetzt unterstützen oder mitmachen möchten, wie ist das möglich und wie können Sie am besten in Kontakt mit Ihnen treten?
Am besten auf die Homepage gehen. Es gibt ein Kontaktformular. Es gibt aber auch eine E-Mail-Adresse, die heißt hello@cherryblue.at und da kann man uns kontaktieren. Mit jedem Anliegen, mit jeder Frage, mit jeder Anregung.
Und wir lesen uns das alles gewissenhaft durch.
Ja.
Und dann kann auch diejenige Person dann sagen, ich möchte gern ein persönliches Treffen haben. Und dann werden wir das auch so machen.
Ja. Richtig. Wir haben jetzt auch zum Beispiel, haben uns ja schon einige Mamas kontaktiert. Darunter eine habe ich total nett gefunden. Die hat unseren Bericht gesehen über das Event im Seitenblick im Magazin. Die hat uns dann geschrieben, weil sie einen 4-jährigen Sohn hat und sich so schwer tut, Gleichgesinnte zu finden. Und die treffen wir jetzt nächste Woche zum Mittagessen.
Gemeinsam.
Also gemeinsam. Ergibt sich dann ganz leicht bei uns. Wir sind ja ganz unkompliziert.
Wo ist Unterstützung momentan besonders gefragt?
Wie gesagt, alles Kreative, Soziale, alles zu uns. Also wir suchen natürlich immer Unterstützung bei Events, sei es jetzt
in so Leute, die gerne mithelfen wollen.
Richtig, wie Catering zum Beispiel oder einfach simple Dinge wie eine Location aufbauen. Wir suchen aber auch kreative Köpfe, die beim Magazin mitmachen wollen, die sich grafisch betätigen wollen, die bei der Homepage-Gestaltung mitmachen wollen, aber wirklich vorwiegend bei den Events, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, unser Hauptbetätigungsfeld.
Genau.
Und da jegliche Art, sei es Transport, Catering, Springer, Mädchen für alles, alles einfach. Da suchen wir alles, quer durch die Bank.
Gibt es auch für Unternehmen die Möglichkeit, sie zu unterstützen?
Natürlich. Jederzeit. Also wir haben eigene Sponsorpakete, wir haben eigene Kooperationspakete, wir haben eigene CSR-Pakete für Unternehmen, man kann uns bei einem Event sponsern, man kann uns ganzjährig sponsern, bei einer Aktion. Da sind wir völlig flexibel, offen für jedes Konzept zu haben.
Wir haben in Ihrer Vorstellung schon erfahren, dass Sie beide auch Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum sind und ich würde daher gerne auch mit Ihnen über Ihre persönlichen Erfahrungen noch sprechen. Mit dem Verein Cherry Blue wollen Sie unter anderem auch MutmacherInnen für Betroffene sein. In welchen Situationen haben Sie und Ihre Kinder in der Vergangenheit Mut gebraucht Und wer oder was hat Ihnen dabei geholfen?
In erster Linie, ganz ehrlich, habe ich mir selber geholfen. Das ist, da waren Situationen dabei, da war niemand da, da war man so hilflos. Man macht dann auch manchmal so zu, dass man gar nicht schafft, dass man an wen anderen herantritt. Und es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Also Möglichkeit Nummer eins ist zu scheitern oder Möglichkeit Nummer zwei ist zu lernen, die Situation anzunehmen, daran zu wachsen. Und ich meine, für mich persönlich, mich hat es, ich war immer schon ein ruhiger Typ, aber es hat mich noch ruhiger gemacht. Also ich habe durch meine Tochter und speziell durch meine Kinder gemerkt, dass in solchen Extremsituationen man muss einfach ruhig bleiben, weil es diesen Kindern so unfassbar viel hilft, ruhig zu bleiben. Und die schwierigsten Situationen war für mich diese Schlafstörungen. Es ist einfach so brutal, also Schlafstörungen, das muss man sich so vorstellen, wenn wir 7 Tage haben, an 6 Tagen davon ist meine Tochter um 9:30 eingeschlafen, war um 1:30 wach, durchgehend, hat dann Licht angemacht, abwechselnd die anderen aufgeweckt. Und dieses wenig Schlafen, dieser Schlafentzug, das hat mich völlig fertig gemacht. Das Immunsystem fährt in den Keller, dann wird man auch noch krank und muss dann krank noch weitermachen. Und das ist dann was, wo ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, so, jetzt muss ich mal selber eine Therapieeinheit nehmen, die ich auch hier im Autismuszentrum habe ich angerufen und habe gesagt, ich brauche jetzt für mich Therapie, ich muss darüber reden. Es ist der Punkt erreicht. Und ich muss ehrlich sagen, man hat eh so ein inneres Gefühl, ich hätte es schon früher machen sollen. Also ich kann nur jedem raten, wenn der Punkt ist, sich jemandem anvertrauen oder auch eben uns anschreiben, sagen, ich bin völlig am Ende, bitte, ich brauche jetzt Hilfe, was kann ich jetzt machen? Genau.
Ja, ich
lasse bei dir.
Meine Muntermacherin ist eigentlich meine Tochter. Die ist 3 Jahre jünger als der Finn, die Livia. Und die ist mit ihrem Bruder so aufgewachsen und nimmt ihn so, wie er ist. Weil sie kennt ihn ja nicht anders. Und die hat mir eigentlich irgendwie diese Ruhe auch beigebracht, vermittelt. Und diese gewisse Lässigkeit, einfach über viele Dinge drüber zu stehen, sei es jetzt beim Geschrei bei einem Arzt, wo man natürlich immer nervös wird in einem Warteraum, wo sie dann einfach gesagt hat, ja, aber ich habe auch Angst. Und wenn ich Angst habe, schreie ich ja auch. Wo ist das Problem? Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Oder viele Sachen, Spielplätze, auch nicht immer einfach, vor allem wenn man mehrere Kinder zu betreuen hat und meistens autistische Kinder ja auch sehr neugierig sind und dann oft einfach verschwinden. Das ist leider ein Problem.
Ja, wenn sie einen Fokus haben,
dann muss man immer schauen.
Dann blenden sie alles aus und dann gehen sie da auch hin. Ja. Oder dass sie eben auch Spielplatz ungewöhnlich spielen.
Richtig.
Ungewöhnlich spielen heißt, dass ich zum Beispiel meine Tochter, wenn da jetzt Kieselsteine sind beim Schaukelgerüst, natürlich schaukelt sie auch, aber sie sitzt dann am Boden und spielt mit den Kieselsteinen und lässt sie rieseln und schaut zu, wie die runterfallen. Da schauen natürlich andere Leute komisch, aber da muss man einfach lernen, das auszublenden, weil sie macht es in dem Moment glücklich. Also ist es auch richtig so.
Ja, richtig. Und vor allem, da haben wir ja unser Logo dementsprechend
genau. Immer
im Hinterkopf.
Ja.
Der böse Blick,
ja. Den
wir dann einfach abwenden von unseren Kindern.
Zum Beispiel diese Gefahr durch das Weglaufen sind ja Hürden im Alltag von Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum, die für neurotypische Menschen oft unsichtbar bleiben. Gibt es noch andere Beispiele für Schwierigkeiten, die Sie und oder Ihre Kinder im Alltag hatten, für die Sie sich mehr Sichtbarkeit wünschen würden?
Also eine Hürde ist zum Beispiel Zeit. Zeitgefühl. Ich hatte gestern erst ein Gespräch mit der Lehrerin von meiner autistischen Tochter und sie kann sie wiederholt zum Beispiel Sachen, ja, also sie möchte jetzt zum Beispiel irgendwas bestimmt, dann sagt sie es halt 10, 20 Mal hintereinander, weil sie nicht weiß, wann passiert das. Sie kann jetzt die Uhr nicht lesen. Ich habe dann versucht, ihr zu sagen, also zu Hause, wenn der Wecker läutet, dann weiß sie, gut, wenn das läutet, ist das fertig, nur wann läutet das? Also dieses Warten, sie möchte etwas sofort haben. Sie versteht nicht, warum muss ich jetzt warten. Das fängt dann auch an, wenn ich 3 Kinder anziehe. Und das dauert dann halt einfach. Und sie steht dann in der Tür und wiederholt es. Ja? Also das sind zum Beispiel solche Dinge. Ja?
Das stimmt. Ja. Also das mit dem Warten ist eine Schwierigkeit. Oder zum Beispiel, wenn man sie aus dem Hort holt und noch 2 Minuten mit dem Hortbetreuer reden will, geht nicht.
Das geht
nicht. Das Warten ist ganz schwierig.
Dann zum Beispiel Hygiene, ne? Also waschen, dass man ihnen das sagen muss. Das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt selber kommt.
Ich finde, das muss man jedem waschen. Kind sagen.
Ja, ja, das auch. Aber es kommt, manche Kinder sind dann so dreckig und sagen so, jetzt muss ich aber die Hände waschen.
Das stimmt.
Ja, da muss man schon mitdenken, dann bei uns helfen, anziehen. Gewisse Sachen schafft sie nicht selber. Essenszubereitung. Also, da gibt es ganz viel.
Es gibt ganz viel. Aber ich finde irgendwie die größte Hürde ist oder das größte Entnervende ist diese ständig gleiche Aussage, aber er schaut ja gar nicht autistisch aus. Wo ich mir denke, ja, wie soll er denn jetzt ausschauen?
Ja, ich hatte autistisch. Auch Leute, die dachten, du hast ein autistisches Kind, die sitzt dann im Rollstuhl. Also das ist natürlich interessant, ja, wie andere darüber denken.
Ja, die Wahrnehmung,
genau, ja. Und natürlich, dass sie schon anders denken. Also die riechen oft anders. Meine Tochter, die isst plötzlich neue Sachen, weil der Geruch so intensiv ist oder weil das eine interessante Konsistenz hat.
Apropos Geruch,
ja.
Also auch Unverständnis oft. Dass jedes autistische Kind, so wie jedes Kind auf der Welt, einfach anders ist. Es ist ja nicht jeder gleich, kein Mensch ist gleich und auch kein Kind ist gleich und auch schon gar nicht ein autistisches Kind. Und ich hatte dann oft die Frage, ja, mach doch eine Pferdetherapie, das mögen doch die Autisten so gern. Und meine Antwort war, ja, aber mein Sohn mag bestimmte Gerüche nicht. Und was er besonders nicht mag, ist ein Pferdestall. Und das war ein komplettes Unverständnis, aber warum? Weil das tut ja dem doch sicher gut, wo ich mir gedacht habe, ja, was bringt es mir denn? Vielleicht tut es ihm ja das Pferd per se gut, aber dieser Geruch
ist so dominant, dass es die Therapie, dass man diese Therapie nicht machen kann. Also man muss mal rausfinden, was tut meinem Kind gut.
Richtig.
Dann, aber man kann ja nicht ganz normal kommunizieren und sagen, was möchtest du, sondern wenn natürlich ein Kind wenig spricht oder überhaupt nonverbal ist, muss man diese Dinge anders rausfinden. Oder einfach auch oft per Zufall ergeben sich Dinge, wo man merkt, gut, das tut meinem Kind gut, also mache ich das dann auch. Und ich glaube auch visuell ganz stark, dass die Dinge ganz anders sehen oder anders filtern. Für manche ist Sonnenlicht die Hölle, also einen heißen Sommertag und kein Wölkchen im Himmel, wollen die nur drin sein. Andere, wie meine Tochter, die geht am liebsten in der Dämmerung raus. Das ist so ihre Zeit, die ihr gefällt. Also wenn sie keine Schule hat am nächsten Tag, natürlich soll sie das machen. Alles, was ihr gut tut und niemanden anderen jetzt im Umfeld einschränkt oder bremst, soll sie machen. Da muss man sie sein lassen, auch wenn es vielleicht für wen komisch ausschaut, dass sie in der Dämmerung dann mit den Socken durch den Garten läuft. Es ist mir egal, für sie ist es gut.
Es ist also eine andere Logik.
Genau.
Und ich finde, die muss man einfach lassen. Also ich kann mich erinnern, dass der Finn, da war er noch kleiner und wir hatten so ein Klettergestell, das war wie ein Wabenmuster. Und natürlich meine Tochter drauf geklettert, was der Finn ist hingegangen, hat einen Basketball genommen und hat immer wie in einen Basketballkorb das in dieses Klettergestell reingeschmissen, weil das genauso ausgeschaut hat für ihn wie ein Basketballkorb.
Nur viel größer.
Nur viel größer und das hat er total spannend gefunden, weil da gab es nicht nur einen Korb, sondern ungefähr 20. Und eben dieses ums Eck denken, finde ich einfach faszinierend. Und da muss man sie auch lassen. Warum denn nicht?
Ja, und es ist eine absolute Bereicherung, wenn man die Kinder lässt und versucht, durch deren Augen zu schauen oder das zu verstehen, dann merkt man,
dass man selbst eigentlich eingeschränkt richtig. Ist in der Denke.
Genau.
Im Gegensatz zu diesen genau. Kindern, ja. die keine Einschränkung haben, ja. die sich das dann so richten oder denken, wie das in ihrer Vorstellung, Fantasie eben ist.
Eines ihrer Ziele mit ihrem Verein ist ja auch, für genau diese Themen mehr Aufmerksamkeit zu schaffen, beziehungsweise generell eine höhere Awareness für das Thema Autismus und für Menschen im Autismus-Spektrum zu schaffen. Welche Angebote braucht es Ihrer Meinung nach in diesem Bereich und wie können möglichst viele Menschen in Zukunft erreicht werden?
Das ist eine spannende Frage. Das muss ich gerade jetzt mal ein bisschen sacken lassen. Ich glaube persönlich, das Wichtigste ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Einfach möglichst viel drüber reden, vor allem auch in Institutionen, beginnend wie im Kindergarten. Ich glaube, da fehlt es auch ganz viel an Aufklärung, dass man auch wie so ein kleines Kinderbuch macht, wo ganz simpel anhand von Zeichnungen erklärt wird, was die Schwierigkeit ist bei diesen Kindern und dass man die sehr wohl dort betreuen kann, aber man muss halt wissen, wie man mit denen umgeht. Und also ich glaube, da muss man echt ansetzen, möglichst früh, also im Kindergarten, dann in Volksschulen und dann fortlaufend natürlich. Und den Leuten, glaube ich, kann man es am besten erklären anhand von Alltagsbeispielen, weil die meisten ja Kinder haben. Und wenn man einfach erklärt, okay, bei uns schaut das Frühstück so aus, bei uns startet der Tag so, bei uns schaut das so aus, wenn wir einen Ausflug machen oder in den Urlaub fahren, welche Schwierigkeiten haben wir? Ich glaube, so ist es leichter für andere zu verstehen, was die Schwierigkeiten sind. Ja? Und dass man es halt nicht in einer Fachsprache rüberbringt, sondern möglichst einfach. Und das Spannendste finde ich jetzt, habe ich gemerkt, dass die Kinder untereinander, wenn wir jetzt Besuch haben von anderen Kindern, die nehmen meine Tochter so, wie sie ist. Die empfinden das ganz anders.
Das stimmt. Ja? Also ich habe letztens gesagt, dass eben meine Tochter, wie sie erfahren hat, okay, die Marie kommt wieder zu uns, da hat sie ihr schon quasi die Kiste mit Spielsachen, also mit Kuscheltieren zurechtgeschoben, weil sie beobachtet natürlich, so wie jedes Kind andere Kinder beobachtet und einfach gesehen hat, okay, die schüttelt gerne diese Kuscheltiere und dann hat sie extra solche Kuscheltiere zurechtgelegt, die eben entweder so viele Arme und Beine haben oder eben in diese Art, die sie gerne mag, weil sie schon gewusst hat, sie kommt und ihr quasi was Gutes tun will. Weil Kindern einfach, Kinder anderen Kindern auch Gutes tun wollen. Und das ist, glaube ich, einfach, das sind die einfachsten Beispiele, wie Kinder mit diesen Kindern zurechtkommen und dann einfach rausgehen, drüber reden, authentisch bleiben, autistisch und authentisch bleiben, einfach drüber sprechen.
Drüber reden ist das Wichtigste.
Drüber reden, weil dann kommen auch wirklich viele und fühlen sich angesprochen, angenommen und fangen dann von selber zu plaudern an. Es ist oft so, wenn man Menschen einen Schubs gibt, in die richtige Richtung, fangen sie dann selber an, drüber zu sprechen. Und dann ergeben sich eigentlich oft die besten Gespräche.
Richtig.
Wie können wir als Einzelpersonen hier auch zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen? Und was würden Sie sich diesbezüglich wünschen? Vielleicht auch von Menschen, die noch nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema Autismus hatten bisher.
Sie sich nicht gezwungen fühlen, drüber zu reden. Es muss sich auch niemand dafür interessieren in dem Sinn. Es kann sich, muss aber nicht. Ich finde, man muss auch manche Dinge nicht erzwingen. Es ergibt sich von selbst. Die meisten haben dann doch Interesse, weil es ein spannendes Thema ist.
Es kommt immer darauf an, wie stark auch das Thema in der Öffentlichkeit vertreten ist. Wenn man natürlich solche Leute hat, wie die Greta Thunberg zum Beispiel, dann ist dieses Thema natürlich wieder präsent. Dann wird natürlich wieder drüber geredet, aber das ist natürlich nur ein geringer Auszug dessen, wie viele verschiedene es gibt. Ja? Sie ist halt eine, die in diesem Spektrum woanders steht als zum Beispiel jetzt unsere Kinder und kann, ihre Art der Kommunikation ist natürlich eine andere. Das, was ich mir wünschen würde, ist, dass man, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe früher selber so gedacht, wenn man keine Berührung hat mit dem Thema, dann poppen nur gewisse Dinge auf, die man mal kurz im Fernsehen gesehen hat oder am Zeitungsartikel. Und das ist dann für einen dieses Thema. Man fängt ja dann normalerweise erst damit an, sich auseinanderzusetzen, wenn man hört, ah, von einer Bekannten, das Kind hat das, oder im Kindergarten in einer Gruppe gibt es ein Kind, was ist das eigentlich? Oder dann, wie halt bei uns, dann das eigene Kind. Und so ändert sich dann auch die, also man holt sich dann die Informationen anders.
Ja, es muss schon das eigene Leben berühren, bevor man sich damit auseinandersetzt, natürlich. Aber je mehr man drüber spricht, wie gesagt, es ergeben sich dann Gespräche, wo jeder dann...
Es ist so spannend, weil fast jeder irgendwo kennt.
Oder auch nicht unbedingt Autismus sein muss, aber halt irgendeine andere Art von...
Neurologischer Störung, würde ich sagen.
Richtig, also es finden sich immer die richtigen Gesprächspartner zusammen.
Sie haben vorher erwähnt, dass Sie sich auch als Lobbyistinnen sehen. Warum ist Ihrer Meinung nach eine starke Lobby für Menschen im Autismus-Spektrum so wichtig und warum reicht vielleicht das derzeitige Angebot auch nicht aus?
Ich glaube, es gibt zu wenig. Es gibt Angebote, es gibt Institutionen, aber weil es so wenig gibt, sind die total überfüllt. Es gibt elendslange Wartelisten.
In Organisationen im Sinn von Therapieeinrichtungen. Ich glaube, es gibt viele, viele Vereine, meistens eben auch von Müttern, gegründete, aber es gibt kein übergreifendes Netzwerk. Also es gibt ja nicht mal eine Bündelung dieser vielen Vereine, sondern jeder ist quasi in seinem Gebiet oder für sein Kind oder in der näheren Umgebung aktiv und sicher auch gut.
Ich finde das auch großartig.
Ist
das
auch sensationell, finde ich toll, aber es gibt nicht dieses Übergreifende, was wir ein bisschen versuchen zu sein, dass einfach durch...
man muss zusammenarbeiten, weil man dadurch stärker wird und natürlich mehr erreicht. Wenn jeder für sich arbeitet, kämpft, das finde ich super, aber ich glaube, es ist wichtig, größer zu denken. Weil die Reichweite wird größer, man kann mehr erreichen und dadurch dann auch die Betroffenen besser unterstützen. Es ist so.
Natürlich.
Und halt in der Öffentlichkeit arbeiten.
Ja.
Und das trauen wir uns und deswegen machen wir das.
Sie sind ja beide Mütter von Kindern im Autismus-Spektrum, die jetzt aktiv geworden sind, um Menschen im Autismus-Spektrum und deren Umfeld zu unterstützen. Eine Aufgabe, die idealerweise von staatlichen Institutionen und dem Gesundheitswesen übernommen werden sollte. Was sind Ihre Gedanken dazu, dass Sie und andere betroffene Personen sich ehrenamtlich engagieren, um hier fehlende Angebote abzudecken? Und inwieweit würden Sie sich auch mehr staatliche Unterstützung wünschen?
Ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich raus. Es ist so, man kriegt natürlich eine gewisse Unterstützung, die dann endet. Ja, wenn das Kind 6 Jahre alt ist. Dadurch, dass das aber eine...
Du meinst jetzt eine therapeutische Unterstützung.
Das muss man unterscheiden. Therapeutische Unterstützung.
Das ist ja auch noch die finanzielle.
Ja, das ist richtig. Das ist gut. Aber es geht um die therapeutische, weil man kann ja diesen Kindern nicht einen 10er-Block anbieten. Das ist oft zu wenig. Das heißt, es ist fortlaufend und sinnvoll, wenn das dann, weiß ich nicht, über 1-2 Jahre geht. Man kann dazwischen natürlich auch wieder eine Pause machen, aber weil das ja eine tiefgreifende Entwicklungsstörung ist, kommen viele Dinge erst später, wie ich jetzt eben bei meiner Tochter auch sehe. Es gibt dann Punkte, wo es ganz wichtig ist, dass man das therapeutisch begleitet, weil man ist nicht allwissend, Das schafft man unmöglich als Elternteil und da braucht man Leute, die sich da wirklich gut auskennen und natürlich das auch wieder von außen sehen. Weil man selber, man wird oft dann betriebsblind und man braucht jemanden, der einen begleitet. Und da würde ich mir schon wünschen, dass man diese Therapie, also Verhaltenstherapie, rede ich jetzt explizit, weil Ergo und Logo wird bezahlt, dass ich das nicht selber zahlen muss. Weil es hilft ja meinem Kind, sich besser in der Gesellschaft, also draußen in unserer Welt zurechtzufinden. Und da hätte ich gerne mehr Unterstützung vom Staat. Pflegegeld kriegt man, aber da braucht man auch jemanden, der einem leitet und sagt, ja, was gibt es da für Stufen, was gibt es da für Möglichkeiten, wo kann ich mich hinwenden, wie lang ist das, wie läuft das ganze Prozedere ab. Das habe ich mir auch alles zusammensuchen müssen. Das ist auch etwas, wo man, glaube ich, viel noch machen kann und natürlich dann auch Urlaubsangebote.
Ich finde nicht nur Urlaubsangebote, sondern auch Sommer- bzw. überhaupt Ferienbetreuungen wären sehr wichtig, weil man ja doch die meisten Eltern ja auch arbeiten.
Und das Wichtigste überhaupt ist Entlastung in der Woche. Einmal oder zweimal wöchentlich wirklich jemand, der ins Haus kommt und einen entlastet. Also der vielleicht da ist und mit den Kindern spielt, dass man selber mal durchschnaufen kann oder dass man mal kurz einkaufen gehen kann, wenn man die Möglichkeit nicht, viele von uns haben eben nicht und sehr viel oder kaum Unterstützung von außen, das wäre, glaube ich, das Wichtigste, dass man das nicht auch noch selber zahlen muss, ja? Dieses Babysitting oder selber Therapie.
Beziehungsweise braucht, mal finden muss.
Finden muss jemand, der sich das zutraut und der sagt, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt 3 Stunden, ich wachse da rein, ich trau mir das zu. Ja? Dass man dieses Segment nämlich auch ausbaut.
Stimmt.
Das Babysitten jetzt zum Beispiel.
Stimmt.
Ja? Ja.
Zum Schluss würde ich gerne noch kurz in die Zukunft schauen. Ihr Verein ist zwar noch recht jung, aber welche Pläne und Ziele haben Sie für die Zukunft und was wünschen Sie sich vielleicht auch als Mütter für Ihre Kinder in Zukunft?
Ich habe durch mein Kind gelernt, nicht mehr so weit in die Zukunft zu denken. Das ist wirklich sehr gesund, von einem auf den nächsten Tag oder maximal von einer auf die nächste Woche zu denken und zu schauen, was kommt. Ziel ist in erster Linie, dass wir vielen helfen, dass wir viel erreichen, dass wir weiterhin auch viel Spaß dran haben, was wir machen. Und was ich mir für mein Kind wünsche, ist, dass sie weiterhin schafft, so glücklich zu bleiben, wie sie jetzt ist.
Ja, schwierig. Also ich bin auch nie der große Planer gewesen. Ich möchte natürlich auch, dass es meinen beiden Kindern gut geht, dass sie immer so fröhlich sind, wie sie sind. Wer wünscht sich das nicht als Mutter? Aber wie auch bei der Ina, durch ihre Tochter, durch die Maria, habe ich schon auch beim Finn gelernt, dass man teilweise auch ein bisschen es laufen lassen muss. Mhm. Dass wenn zum Beispiel eine Problematik auftritt, in welcher Art auch immer, es nicht heißt, dass diese Problematik für immer da ist. Wenn zum Beispiel das Kind, keine Ahnung, eine Woche lang die und die Sachen nicht mehr isst, heißt das nicht, dass das für ewig dann keine Kartoffeln isst zum Beispiel. Also es ist alles im Fluss, es ist alles flexibel, auch diese Kinder, es ist nie so stocksteif, wie man vielleicht aus diversen auch Filmen kennt, wie Rain Man und so weiter, das ist es nicht. Auch diese Kinder sind flexibel und sie werden auch erwachsen und sie wachsen.
Und
sie machen Fortschritte.
Entwickeln durch wie alle anderen.
Wie alle anderen auch.
Nur anders.
Ja. Nur anders, in einer anderen Art, oft in einer interessanten Art auch immer, spannenden Art, manchmal auch schwierigen Art, herausfordernden Art.
Und manchmal von einem auf den anderen Tag können sie was Neues.
Richtig.
Einfach so.
Einfach so.
Ja.
Wo andere Kinder vielleicht Anleitungen brauchen, können sie es dann plötzlich. Es ist auch faszinierend. Deswegen, ja, mal einfach ein bisschen laufen lassen, die Dinge. Und nicht immer sofort erschrecken, wenn irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Es kann in 2-3 Tagen, 2-3 Wochen wieder komplett anders sein.
Und natürlich, was mir ganz wichtig ist noch zu sagen, es ist ja so, wenn man Kinder hat, es gibt so gewisse Entwicklungsstufen und dann sagt man, okay, wenn das Kind so und so alt ist, kann es das und das und wird diese Art Selbstständigkeit erreichen. Das weiß man bei denen nicht. Also das ist ja das, was einem am Anfang so nervös macht, dieses, was kann mein Kind mal, wo wird es mal stehen, was kann sie überhaupt, kann sie mal allein leben, kann sie überhaupt mal schreiben, kann sie lesen, kann sie schwimmen, kann sie Fahrrad fahren. Es kann nicht beantwortet werden. Und diese Ungewissheit, die darf einen nicht nervös machen. Also das muss man wirklich auf sich zukommen lassen. Und dadurch freut man sich über jeden Fortschritt umso mehr. Es sind oft Kleinigkeiten, wenn sie dann 5 Worte wieder mehr kann und die deutlich ausspricht. Finde ich schon großartig. Ja? Und es ist gut so, wie es ist. Und es ist, wo sie jetzt mit 14 ist oder mit 20 ist, über das mache ich mir keine Gedanken mehr.
Das mache ich auch nicht. Das kann man bei keinem Kind wissen. Kann man nicht wissen, man kann die Zukunft nicht.
Nein, man kann nur wissen, ob ein Kind normal in die Schule gehen wird. Natürlich. Und allein mit dem Bus fahren wird oder mal Natürlich. Einen Führerschein macht oder man davon ausgehen kann, dass das Kind sich mal selbst versorgen kann. Also bei mir stellt sich eher die Frage, wird mein Kind immer bei mir wohnen? Wird mein Kind mit 14 einen Babysitter höchstwahrscheinlich brauchen, weil ich kann sie nicht alleine lassen, unmöglich. Die macht dann das Fenster auf, weil sie draußen was sieht und geht raus. Das
aber sind du weißt Dinge. Es trotzdem nicht.
Man weiß es nicht, genau.
Man weiß es nicht.
Ja.
Bisschen ein Überraschungsei.
Das sage ich auch immer. Und sie ist ein Überraschungsei, ein großes Liebes. Ja.
Und jeder liebt Überraschungseier.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns einen Einblick in Ihre Arbeit, aber auch Ihr Leben gegeben haben. Gibt es abschließend noch etwas, das Sie unseren HörerInnen gerne mitgeben wollen?
Ja, ganz wichtig. Bitte sich immer Hilfe suchen. Man ist nicht allein. Man muss die Dinge nicht alleine aussitzen. Man muss sich, glaube ich, persönlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, wenn man Probleme hat, darüber zu reden, sich einfach bei uns melden und sagen, ich kann zum Beispiel nicht mehr, ich stehe an. Manchmal helfen auch 10 Minuten reden schon, dass man genau über den Punkt, wo man jetzt gerade steht, weiterkommt. Und Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke. Das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Das ist nicht, weil man schwach ist, sondern weil man immens stark ist. Dass man sich das einfach vor Augen hält und dann geht es auch gut weiter. Also das war die Erfahrung der letzten Jahre für mich. Und ich bin froh, dass ich da jetzt bin, wo ich jetzt gelandet bin. Wie siehst du das?
Ich finde, man muss sich einfach Zeit und Raum geben. Für sich und das Kind. Man darf bestimmte Dinge einfach auch nicht erzwingen. Man muss dem Kind in jeglicher Form Unterstützung anbieten, auf jeden Fall. Und das ist auch ein wichtiges Anliegen, dass es eben genügend Therapieplätze gibt für Kinder, weil sie sich durch eine therapeutische Anleitung doch ganz anders entwickeln, als wenn sie jetzt nur zu Hause mit sich selbst überlassen werden.
Also die Therapie sehe ich als Übersetzung des Verhaltens deines Kindes.
Genau.
Es ist wie eine andere Sprache und du wirst gelehrt, diese Sprache deines Kindes zu lernen und du wirst dann immer besser.
Ja, es ist immens wichtig. Aber auch den Kindern Zeit und Raum zu lassen und vor allem sie nicht verbiegen zu wollen. Nicht in diese normale Gesellschaftsschublade hineinpressen zu wollen.
Sie sind eben nicht wie sie.
Aber sie sind deswegen...
Sie haben dieselbe Berechtigung, da zu sein wie wir.
Richtig.
Ja.
und sie einfach in ihrem Tun mal zu lassen.
Und wenn einer 10-mal im Kreis rennt und es tut ihm gut, dann ist es so, es stört niemanden anderen. Es ist natürlich, stört es manche in der Optik oder ich glaube, dass manche Menschen auch von außen irgendwie Angst haben. Ui, das ist so anders, was macht der? Tut der mir was oder tut der mir nichts? Oder warum macht er das? Dass man diese Menschen einfach akzeptiert und annimmt, so wie sie sind. Ne?
Ja, man das wünscht sich prinzipiell alle Menschen so annehmen, wie sie sind. Deswegen diese Menschen genauso.
Ja.
Liebe HörerInnen, Ihnen würde ich zum Abschluss gerne noch einen Hörtipp mitgeben. Und zwar hat in Folge 5 unseres Podcasts Franziska Hinterecker bereits mit Frau Eggner über das Leben mit ihrer Tochter im Autismus-Spektrum gesprochen. Und wenn Sie diese Folge verpasst haben sollten, kann ich Ihnen nur empfehlen, diese nochmal nachzuhören, um einen noch tieferen Einblick in den Familienalltag mit Kindern im Autismus-Spektrum zu bekommen. Ich sage danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren und hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie keine weiteren Folgen verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast auf Spotify oder Ihrer bevorzugten Podcast-App zu abonnieren und gerne auch eine Bewertung für diese Folge dazulassen. Sollte dies Ihre erste Folge unseres Podcasts gewesen sein, erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen rund um das Thema Autismus. Wir haben unter anderem über Diagnostik und Therapien, Tipps für die sprachliche und soziale Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum gesprochen, sowie mit Eltern von Kindern im Autismus-Spektrum über deren Erfahrungen. In der letzten Folge hat die Logopädin Johanna Fasching Fragen rund um die Bedürfnisäußerung und die unterstützte Kommunikation bei Kindern im Autismus-Spektrum beantwortet. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit für und mit Kindern im Autismus-Spektrum unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich darauf, wenn Sie nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge von Wir erleben anders einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.